Gut, dann trinke ich noch einen Schluck und dann gehe ich in die Predigt rein. Und zwar haben wir als Gemeindeleitung zusammengesessen und haben uns überlegt, welche Themen wollen wir denn besprechen jetzt noch bis zum Ende des Jahres. Und wir haben halt gedacht, wir wollen über Gemeinde sprechen als Thema. So, ne? Was sagt die Bibel über die Gemeinde? Was sagt die Bibel, was Gemeinde ist und so weiter? Und heute darf meine Thematik sein, als Auftakt sozusagen in dieser Reihe, wo wir über Gemeinde sprechen wollen, ein Leib. Gemeinde ist ein Leib, steht in der Bibel. Also ein Körper, ein Leib halt, ne? Also nicht ein Leib Brot, so, das ist wichtig, so, ne? Also es ist ein Leib körpermäßig. Okay. Wir glauben, dass darin Segen liegen kann, wenn wir uns damit beschäftigen, zu sehen, okay, was hat sich Jesus eigentlich mit Gemeinde gedacht? Und wir schauen uns erstmal einen längeren Abschnitt aus 1. Korinther 12 an, wo es nämlich genau um diese Ein-Leib-Thematik geht. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Ich weiß, es sind viele Verse, aber ist ja auch schön. Die Bibel ist nämlich der beste Prediger. Und deswegen lese ich das mal vor. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Paulus wieder, ne? Schachtelsätze, Deluxe, so, ne? Aber wir kriegen das hin. Okay, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, ekelhaft, wo bliebe das Gehör? So, ne? Wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns ein besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. So, das ist der ganze Text. So, ja. Das ist ein sehr bekannter Text, wenn man schon ein bisschen länger so mit der Bibel unterwegs ist, dann hat man das schon mal gehört. Meine Frau hat mal dazu gesagt, das ist halt Glaube mit Hand und Fuß. Ich fand das sehr gut, das beschreibt es sehr gut, worum es hier geht. Paulus, Herz ist es, den Korinthern klarzumachen, wie das ideale Bild einer Gemeinde eigentlich aussieht. So, ne? Und das ist dieses Ding, okay, alle zusammen unterwegs, alle zusammen wissen, wir brauchen einander und wir müssen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ich gehe gleich auf drei Punkte ein, die dazu für mich wichtig geworden ist. Nochmal kurz zur Situation in Korinth. Korinth war nicht eine Gemeinde, die ziemlich einfach war. So, Korinth war eine Chaosgemeinde sozusagen und Korinth war jetzt in der Wahrnehmung nicht das Beste. Und so gab es unter anderem, sagt Paulus das am Anfang des Korintherbriefs, sagt er, okay, hier gibt es gewisse Parteiungen. So, ne? Es gibt die einen, die sagen, ich gehöre zu Paulus und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich gehöre zu Petrus und andere wiederum sagen, ich gehöre zu Apollos. So, ne? Über Apollos lesen wir nicht viel, aber anscheinend war sein Werk nicht schlecht. So, ne? Also, so. Und sie haben sich da so aufgeteilt und Paulus sagt, all das ist nichts Nütze, wir müssen uns auf Jesus bauen, so, ne? Das ist das, was uns eint, das ist die Einheit, die wir suchen, wir brauchen Jesus einfach da drin und jetzt erkläre ich euch, wie Gemeinde gebaut wird, beziehungsweise wie Gemeinde funktioniert auf einer geistlichen Ebene. Und den ersten Punkt, den ich hier aus diesem Text sehe, ist, dass Gemeinde beziehungsorientiert ist. So, warum? Hier wird der ganze Körper als Beispiel genannt und vor Augen geführt, ja, dass alle zusammenarbeiten, zusammen sind und voneinander abhängig sind, ja. Sie können nicht ohne einander. Ein Fuß ist nun mal kein Auge, ja. Ich meine, Ist schon, man fühlt sich schon ein bisschen blöd, das zu sagen. Ne? Ich weiß, das ist uns allen bewusst. Ein Fuß ist kein Auge, so. Ne? Wir können mit unseren Füßen nicht sehen. Das ist uns klar, so. Ne? Aber dann auch zu verstehen, okay, das muss man aber auch wissen voneinander, so. Ne? Der Körper ist sich dessen bewusst. Wenn ich was trinken will, bekomme ich ein Signal meines Gehirns, dass ich das brauche. So, mein Körper fragt danach, so. Und ich kriege dieses Signal von meinem Gehirn, übrigens, du hast Durst. So, ne? Okay, weil irgendwie, ne, Flüssigkeit fehlt und so weiter und so fort. Also laufe ich mit meinen Füßen, einige können das zwar auf Händen, aber das ist jetzt nicht wichtig, so, ich laufe mit meinen Füßen zur Küche und ich sehe die ganze Zeit, dass ich nirgendwo gegenlaufe, ja, und dann, ich sehe die Wasserflasche und ich sehe die Gläser, dann übernimmt meine Hand und nimmt das alles irgendwie zusammen und kippt das ein, ja, und dass ich das greife und ich führe diese Armbewegung zu meinem Mund und ich trinke. Und nur bei so einer Kleinigkeit wie Trinken wird uns bewusst, dass eigentlich ganz viele Aspekte unseres Körpers miteinander arbeiten. Ganz viele Punkte unseres Körpers zusammenarbeiten und genau mein Körper weiß, was er tun muss. So, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. So, also ich weiß nicht, ob du das so bewusst machst und sagst Schritt, Schritt und so weiter. Nein, aber das ist ein bisschen umständlich, glaube ich. So, es passiert total normal, natürlich. Ja, so, und dann heißt's, das heißt, man kennt sich gut und deswegen funktioniert es. Ich weiß, wie alles funktioniert. Gemeinde muss beziehungsorientiert sein. Ansonsten funktioniert das Zusammenleben nicht. Ansonsten funktioniert es nicht, gemeinsam vorwärts zu gehen. Ein Leib bedeutet, sich zu kennen und zu wissen, wo der andere steht. Und zu wissen, wie man unterstützen kann oder von wem man Unterstützung bekommt. Klar kannst du das nicht immer von allen wissen und so weiter, das ist richtig. Aber zumindest dieses Bild mal hier reinzugeben. Und auch in der Bibel sehen wir, dass immer in Beziehungen investiert wurde. So sendete Jesus immer Leute zu zweit aus. Ja, zu zweit wurden sie ausgesandt. Und er hatte 12 Jünger. Und er hatte und Gemeinde traf sich in den Häusern zusammen, um Zeit zusammen zu verbringen. Ja, das sind so viele Punkte. Es gab Leitungsteams, es gab Mitarbeiterteams und so weiter. Wir sehen das alles. Die Frage ist, die wir uns selber stellen dürfen, ist, wie viel Zeit investierst du, wie viel Zeit investiere ich in Beziehungen? So, wie viel mache ich dafür? So, weil es geht auch darum, okay, was gebe ich da rein? So, ne? Jeder hat da ein Pensum, welches er hat, ja? Ich persönlich investiere mich in Beziehungen, aber für einen extrovertierten Menschen bin ich jetzt nicht der Held darin im Beziehungsleben, aber ich habe ein anderes Pensum als ein anderer Mensch jetzt da drin. So, ne? Das ist halt immer die Sache. So, man muss halt gucken, okay, was ist mein Pensum? Was kann ich geben? Aber ich möchte mich nicht dazu entscheiden, die Beziehungen komplett von mir abzublocken, sondern zu sagen, okay, ich investiere mich da rein. Ich gebe mein Herz da rein, meine Gedanken da rein. Manchmal muss man von Persönlichkeiten, also wenn man jetzt introvertiert ist, auch mal eine Extra-Runde gehen, um sich mit jemandem zu treffen. Aber das Wichtige ist das Ziel dahinter. Und beim Extrovertierten ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass er nicht zu extrem wird, so was Beziehungen angeht, so, ne? Ihr versteht, was ich meine, so, ne? Wenn das halt irgendwann mal zu viel wird, wenn ich jetzt jeden Sonntag zu Marvin sagen würde, du, ich will mich mit dir treffen, so, ne? So, ich will mich mit dir treffen, am besten Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter, weil ich als Extrovertierter, ich brauche das. So, ne? Wäre jetzt nicht gut. So, ja? Das wäre vielleicht ein bisschen zu übergriffig, würde ich was sagen. So, ne? Also, das ist halt das eine. So, und jetzt schauen wir mal, was oft angegriffen wird und auch was durch die Corona-Zeit angegriffen wurde, ist, dass eigentlich will der Feind, dass wir isoliert leben, voneinander getrennt, dass wir nicht wissen, wie es dem anderen geht, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin einsam, wo wir an den Punkt kommen zu sagen, okay, ich habe niemanden in meinem Leben. So, das möchte der Feind, uns voneinander zu trennen. Warum? Weil in der Beziehung, in einer Gemeinde, die beziehungsorientiert ist, darin ist Kraft. Da ist Kraft, weil man sich gegenseitig anfeuert, weil man sich gegenseitig zum Ziel bringen möchte, weil man gegenseitig sich ermutigen kann und vorwärts bringen kann, weil Leute anfangen, für dich zu beten und für die Situationen, in denen du drin bist. Das ist das. So, es geht nicht darum, uns zu trennen, sondern es geht darum, in Einheit zu sein, Beziehungen zu leben, zu wissen, was geht in meinem Nächsten vor. Wenn ich nicht weiß, was in dir vorgeht, dann kann ich auch nicht wissen, wofür ich beten darf. Wenn ich nicht weiß, wie dein Leben gerade aussieht, kann ich nicht wissen, wofür ich für dich beten kann. Ich kann so segnend irgendwas sagen oder sonst irgendwas, ist auch gut. Aber ich wüsste manchmal nicht mal, ob es dir gut geht oder nicht, wenn wir diese Ebene streichen würden. So, nun haben wir hier einen relativ guten Austausch, so, ne? Aber geht's intensiver? Ja, es geht immer intensiver. So, ne? Es geht immer intensiver, natürlich. Die Frage ist nur, was ist dein Pensum? Was kannst du geben und was kannst du empfangen? Wo ist dein Pensum da? Und das dir einfach bewusst zu machen. Ich will dich herausfordern, das Wort Beziehung in deinem Leben zu definieren. Also nicht unbedingt neu zu definieren, aber für dich zu definieren. Was erwartest du von Beziehungen? Und daraus Schlüsse zu ziehen. Wenn wir uns in Beziehungen investieren, dann steigt das Vertrauen zueinander und das hat eine innewohnende Kraft. Wenn wir ehrlich zueinander sind, wenn wir lernen, zusammen zu beten und das Leben zu teilen, das macht stark. So, ist einfach so, weil wir füreinander da sind und eintreten. Das ist das eine, was ich sehe bei einem Leib. Wenn ich das sehe mit Hand und Fuß, der Körper kennt sich nun mal. Ja, ist wichtig. So, zweiter Gedanke, was ich hier sehe, ist, dass eine Gemeinde gabenorientiert ist. So, dieser zweite Gedanke des Textes ist, dass eine ideale Gemeinde gabenorientiert arbeitet. Wie gesagt, ein Auge kann nicht gehen und ein Fuß kann nicht sehen. So, das wissen wir jetzt. So, ne? Aber wenn jedes Körperteil das macht, wofür es erschaffen wurde, hat der Körper Erfolg, ja? Nur so funktioniert das, dass ich nicht ständig mich irgendwo stoße oder gegenlaufe oder so, ne? Weil ich halt weiß, womit ich schauen kann. Und so, ne? Und es ist wichtig, dass wir da in diesen Gaben unterwegs sind. So, wir lesen diese Zeilen in demselben Kapitel übrigens wie die Geistesgaben. So, ist auch 1. Korinther 12. Damit haben wir uns ja vorletzten Monat mit beschäftigt. Und es geht also um das Einsetzen deiner Gaben im Gemeindekontext und darüber hinaus. So, beides. So. Und das in diesem Leib, dass jeder weiß, okay, wie funktioniert das? Wie kann ich meine Gaben und Talente geben? Die Frage an dich und an mich ist dann folgende: Was sind meine Gaben? Was sind deine Gaben? Was kann man, wie kann man das einsetzen? Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass du weißt, dass Jesus uns Gaben gegeben hat, Talente gegeben hat. Jeder von uns ist auf seine Art und Weise einzigartig und jeder von uns bringt etwas mit. Und dieses Ding zu sagen, okay, ich bringe es mit hinein in die Gemeinde und ich versuche das auszuleben, was in mir ist, hier an diesem Ort und auch darüber hinaus, ist so wunderbar für die Arbeit hier in der Gemeinde. Die Frage ist halt, was sind meine Gaben? Jesus erzählt diese Geschichte, in der ein Herr drei Dienern Talente anvertraut. Ja, Talent war ein Geld, eine Währung sozusagen. Ja, und er gibt jedem einzelnen etwas. Dem ersten gibt er 5, dem zweiten gibt er glaube ich 2 und dem letzten gibt er 1 Talent. So, und der 5 hat, fängt an, damit zu arbeiten, zu investieren und es wächst heran letzten Endes, ne? Weil das ist gut, so, ne? Und da passiert was. Geht halt Risiken ein, ja, aber es passiert was. Der zweite macht genau dasselbe mit seinen 2 Talenten. Sagt, okay, ich habe zwar weniger bekommen, heißt aber nicht, dass ich diese Talente nicht einsetzen dürfte. Und der Letzte sagt sich, boah, also mein Herr, das ist schon ein harter Knochen, so, ne, also das geht ein bisschen zu weit. Also nehme ich mein Talent und vergrabe es und wenn er zurückkommt, dann gebe ich ihm das zurück. So, und dann ist es das Sicherste überhaupt. Ich bleibe in meiner Komfortzone. So, ne, und da bin ich sicher. So, und was die Geschichte endet ja damit, dass der Herr zurückkommt und fragt, hey, was hast du mit den Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe, die ich dir anvertraut habe? Und der Erste sagt, ja gut, haben ein Business gestartet oder was auch immer und es hat gut funktioniert und es ist gewachsen und so und Jesus und der Herr sagt zu ihm dann so, yes, super, go for it, ich werde dich über Größeres setzen. Und der Zweite sagt, hey, ich habe meine 2 Talente auch super eingesetzt, mega cool, hab das gut verwaltet und alles drum und dran und so, ne, und das ist gewachsen, so, ne, und dann sagt er, ja, super, 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 auch dich werde ich über Größeres setzen, so, befördert, so, ne, und der Letzte sagt, hey, ich wusste, dass du so gefährlich bist und so weiter, ich hab's vergraben, so, und hier hast du es zurück, und er sagt, du Fauler, so, du fauler Knecht und so weiter und sagt, du hast dein Talent vergraben und so weiter. Du weißt, dass ich ein harter Knochen bin sozusagen. Du weißt, dass ich etwas strenger bin und sowas, was solche Sachen angeht. Wenn ich dir was anvertraue, will ich, dass du es anwendest. Du hättest es wenigstens auf die Bank zahlen können und Zinsen dafür bekommen können, damit es wächst, damit es vorwärts geht. So, und dann nimmt er ihm das weg, das Talent, und gibt es dem, der am meisten hat. So. Das ist eine interessante Geschichte. So, ich will jetzt nicht, ich könnte jetzt hier mega die Druckpredigt halten, ne? Also wirklich, das ist die Vorlage dafür, zu sagen, du musst was machen und so weiter. So, aber das Wichtigste hierbei ist zu sehen, dass es darum geht, in Prozessen zu bleiben. So, es geht darum, dass du weißt um deine Talente und um deine Gaben und dass du anfängst, darin zu wachsen und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, sie anzuwenden. So, es geht bei alledem, ist es so, Jesus hat uns ein Geschenk hingestellt und gesagt, nutz es bitte, gebrauche es, schau, was in dir lebt. So, und ich glaube, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und er wird fragen, hey, was hast du denn damit gemacht? So, ne? Was hast du denn damit gemacht? Und wenn wir sagen, hey, wir sind Schritte gegangen und wir haben nicht alles geschafft, wir haben wirklich nicht alles geschafft. Also wenn wir alles schaffen würden, dann wären wir ja wie Jesus und so weiter. Das geht nicht, aber wir waren in den Prozessen drin. Und ich hab vielleicht noch nicht alles abgeschlossen an Prozessen, aber jetzt stehe ich vor dir, Gott, und sage, ich wollte dir dienen, so gut es ging. Und er sagt, yes, mega gut. So, und wenn wir aber vor ihm stehen und sagen, ja, Jesus, deine Gaben waren mir egal, beziehungsweise ich habe sie einfach nur versteckt oder habe sie zurückgehalten, weil ich immer wieder von den Gedanken von Angst, Minderwert, Schuldgefühlen, Scham und sonst was getrieben war, dann glaube ich, erleben wir es dann, wenn wir vor Gott stehen, erleben wir diesen Moment von, ich habe unter meinen Möglichkeiten gelebt. Ich habe unter dem gelebt, was Gott eigentlich für mich hat. So, Jesus sagt, okay, ich habe dir alles gegeben. So, ich habe dir alles gegeben und du darfst alles nutzen. Und du bist individuell erschaffen worden mit all deinen Gaben und Talenten. Und ich möchte, dass du diese Talente und deine Gaben, die du hast, dass du sie einsetzt für das Reich Gottes. Dass du damit was machst, sodass du in Prozesse hineingehst. So, und es geht nicht darum, dass man immer irgendwie so ein Superstar werden soll oder sonst irgendetwas, aber es geht darum, einfach nur treu zu sein in dem, was wir haben. Die Geschichte endet relativ hart, aber wisst ihr, was das größte Geschenk ist? Und dann verstehen wir das mit den Talenten vielleicht nochmal besser. Das größte Geschenk, was Jesus uns hingelegt hat, ist das Geschenk des ewigen Lebens, dass wir, wenn wir Ja zu ihm sagen, gerettet sind. Und wenn wir dazu Nein sagen, ja, dann ist es wirklich so, dann haben wir ein Problem. So, dann sind wir verloren. So, weil wir sind von seiner Rettung abhängig. Aber alles andere, was da noch on top kommt, an Gaben und Begabungen, die du hast, die du einsetzen darfst, geistliche Gaben, menschliche Talente, was auch immer. So, Gott hat dich ja gemacht. So, er möchte, dass du es einsetzt. Du bist Teil des Plans. Wenn man jetzt das weiterlesen würde, 1. Korinther 12, dann sehen wir, dass es der fünffältige Dienst aufgezählt wird, ne? Apostel, Hirten, Evangelisten, Lehrer und Propheten, so, ne? Die dafür da sind, um die Gemeinde auszurüsten, darin zu leben in diesen Bereichen. So, das ist total interessant. Wir haben das oftmals in der Kirchengeschichte falsch verstanden, dass wir gesagt haben, Leitung muss so sein, dass alle diese, es macht Sinn, wenn du eine Leitung hast, in der ein fünffältiger Dienst drin ist. Das hat nicht jede Gemeinde. So muss man auch sagen, wie es ist, so, ne, dass es da ist. Aber wenn du es liest, dann sehen wir, dass es da ist zur Zurüstung der Heiligen. Das heißt also, zur Zurüstung von jedem Einzelnen von uns ist es dafür da, diese Dienste eingesetzt, damit wir effektiv und gut darin dienen können, was Jesus uns gegeben hat, damit wir verstehen, was unsere Talente und Begabungen sind. So, die Frage ist, bist du dabei? Bist du dann dabei? Ich glaube, dass wir heute und morgen und übermorgen immer wieder neu ein Ja dafür finden müssen, für seinen Plan zu sagen, okay, Jesus, ich will dabei sein. Ich will, dass ich das lebe, was du mir gegeben hast. Ich will das einsetzen für dich. Du bist Teil seines Plans. Du bist Teil seines Plans zur Errettung von Menschen. Dazu zählst du dazu. Und das ist, kannst du, wie gesagt, hier in der Gemeinde ausleben und darüber hinaus. Beides halt. Dass es einfach in deinem Alltag ist, dass du deine Gaben einsetzt für Jesus. Und was diese Sicht behindern kann, ist letzten Endes Unfriede. Und deswegen ist ein dritter Gedanke, der aus diesem Text hervorgeht, ist Einheit. Ja, wenn Unfriede eintritt, dann ist der Leib krank. Ja, wenn die Einheit fehlt, dann ist es schlecht. Einheit fördert eine vertrauensvolle Umgebung, in der man wachsen kann und vorwärts gehen kann. Deswegen ist es wichtig, dass man sich in Einheit investiert. So, das heißt jetzt nicht, bei Einheit heißt es nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. So, also das wäre schon komisch, oder? Also wenn wir immer einer Meinung wären, was wären wir für ein seliger Haufen, oder? So, und jedes Mal, wenn jemand neu zum Gottesdienst kommt, müssten wir ihn indoktrinieren dafür, zu sagen, hey, das ist das, was wir glauben. Das ist unsere absolute Wahrheit. So, ne? Da merken wir schon, das kann nicht funktionieren. So, sondern es ist gut, dass man unterschiedliche Sichten hat. Was allerdings Einheit gefährdet, ist, wenn meine Meinung und deine oder deine Meinung, je nachdem von welcher Perspektive wir jetzt schauen, höher ist als von allen anderen. So, wenn das, was ich sage, so bei dir nicht auf Gegenliebe stößt und wir uns darin verlieren, uns gegenseitig fertig machen zu wollen, dass der andere weniger Gottvertrauen hat als man selbst, dann hat man ein bisschen Probleme, so, ne? Dann ist Einheit gefährdet, so. Das heißt also, wir brauchen einen guten Umgang damit, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. So, das ist ganz klar. Wenn wir nicht einer Meinung sind, aber das Herz am rechten Fleck ist, dann geht es uns um die Sache und es wird nicht persönlich. So. Dann heißt es, ich muss dich vielleicht korrigieren oder du mich, wie auch immer, aber nicht aus dem Punkt von, ich weiß es besser und bin besser als du, sondern einfach nur aus dem Grund, hey, ich liebe dich und ich glaube an Gottes Liebe für dich und deswegen möchte ich das Beste für dich und deswegen muss ich diesen Punkt ansprechen. Oder ich glaube daran, dass Gott zu mir gesprochen hat, wie es weitergeht für uns als Gemeinde oder sowas. Und wenn du sagst, ja, ich sehe das aber anders, hey, irgendwo liegt die Wahrheit verborgen. So, und dann müssen wir miteinander sprechen. Das ist total wichtig. Aber das Wichtigste ist einfach nur, dass es dich die Fronten nicht verhärten. So, und dass man nicht sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich weiß es besser. So, wenn ich das sagen würde, das wäre schlecht. So, ne? Das dürft ihr mir dann auch gerne sagen, sollte ich das mal sagen. Genau. So, Einheit bringt Segen. Und wir sehen in der Bibel sehen wir ein sehr, sehr besonderes Beispiel. Ich nenne es immer wieder mal und ich nenne es auch heute, einfach nur um das mal klar zu machen. Paulus und Barnabas. Ne? Gut unterwegs zusammen, gute Freunde gewesen. Und dann kommt dieser eine Punkt, wo sie einer Meinungsverschiedenheit sind. Und Paulus und Barnabas, die haben sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen in dem Moment, sondern die sind dann schon ziemlich argumentativ da reingegangen. Das heißt, sie geritten heftig aneinander. Sie haben sich nicht geprügelt, nein, keine Sorge, aber sie haben auf jeden Fall um eine Sache gestritten. So, und jetzt könnte man meinen, gut, das ist natürlich ein total schlechtes Beispiel für das Reich Gottes, weil hier wurde sich gerieben und die sind ja dann auch getrennte Wege gegangen danach. Aber sie sind getrennt gegangen vom Dienst her, aber nicht von ihrer Herzenseinheit her. Und dafür gibt es einfach Belege. Zum einen hatten Paulus und Barnabas vor, nach Zypern zu gehen. So, letzten Endes ging nur Barnabas und Paulus ging eine andere Route. So, also müssen sie letzten Endes darüber geredet haben, wie sie jetzt am besten mit dieser Situation umgehen. Es ging ja um eine Person bei diesem Streit, Johannes Markus. Johannes Markus hat sich nicht unbedingt als der Treueste erwiesen in der Vergangenheit. Und Paulus hat gesagt, nö, mit dem will ich nicht mehr arbeiten. Und Barnabas hat gesagt, jo, ich möchte aber noch mit ihm arbeiten. Ich glaube an das Potenzial. Und dann sind die beiden nach Zypern gegangen. Darüber musst du reden. Die sind nicht zusammen nach Zypern gegangen und haben dort Chaos angerichtet und geguckt, wer baut die bessere Gemeinde dort auf Zypern oder so. Gar nicht. So, ne? Sondern sie haben darüber geredet. Okay, das ist eine. Das andere ist, auch im Korintherbrief, ich glaube im ersten oder zweiten, ersten oder zweiten ist gut, ne? Gibt nur zwei. Nein, von den beiden. Sagt Paulus über Barnabas, hey, sagt Paulus erst über sich, ich glaube, ich arbeite so viel für Gott. So, und ich glaube nur Barnabas. Barnabas kommt, also der arbeitet vielleicht noch mehr für Jesus oder irgendwie so. So in dem Sinn, also er lobt Barnabas für seinen Einsatz. Und das ist übrigens nach dem Streit. So, das heißt also, die Herzen waren okay. Man hat nur gesehen, okay, dienstmäßig war es vielleicht ein bisschen komplizierter. So, sie konnten nichts, hatten unterschiedliche Vorstellungen, wie es jetzt weitergeht ab diesem Punkt. Aber die Einheit war noch da und im Übrigen waren sie immer noch in derselben Gemeinde zusammen. Sie waren beide ausgesandt von Jerusalem aus. Sie waren beide ausgesandt von einer Gemeinde, zu der sie nach wie vor gehörten, wo sie sich bestimmt auch vielleicht nochmal begegnet haben in Jerusalem. Wenn sie dort mit den Ältesten gesprochen haben. Diese Einheit gilt es zu bewahren, sowohl in der eigenen Gemeinde als auch mit anderen Jesus-zentrierten Gemeinden. So, wir sind hier mit anderen Gemeinden unterwegs in dieser Stadt und wir wollen sie anfeuern und sie segnen und sie lieb haben für das, was sie tun. Und wenn sich jemand bekehrt, dann ist es mir egal, ob sie zu uns in die Gemeinde kommen oder woanders in der Gemeinde gehen, solange Jesus dort gepredigt wird und im Mittelpunkt steht. Das ist mir das Wichtigste, weil darum geht es im Reich Gottes und das fördert Einheit. Und das ist so die drei Punkte, die ich heute mit reingeben möchte, ja. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib, weil wir beziehungsorientiert sein wollen. Wir sind ein Leib, weil wir gabenorientiert unterwegs sein wollen. Und wir sind ein Leib, weil wir Einheit untereinander haben wollen. So, das ist unser Wollen. Und wenn Gott das Wollen schenkt, schenkt er auch das Vollbringen. Das ist das Gute daran. So, und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte in Bezug auf Gemeinde. Nehmt das mit, denkt über die Fragen nach, die ich gestellt habe. Ja? Was ist dein Pensum für Beziehungen? Wie investierst du dich da rein? Und zweite Frage war, welche Gaben hast du? Und über Einheit könnte ich auch sagen, schau in dein Herz und so weiter. Aber ich glaube, das hatten wir schon oft, das Thema. Deswegen einfach die ersten zwei Fragen, einfach für dich zu beantworten. Ich möchte zum Abschluss der Predigt schon mal beten und dann singen wir gleich noch ein Lied zusammen, wo du einfach mit Jesus was klar machen kannst und dir die Fragen vielleicht beantworten kannst. Und lass uns mal zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du Gutes vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns heute. Du hast einen Tisch voller Gaben für jeden Einzelnen von uns. Du hast Talente gegeben, du hast einfach ein Herz, was dich sucht, gegeben. Und ich möchte beten, Jesus, dass du jedes einzelne Herz, was heute hier ist, mein Herz und das Herz eines jeden Einzelnen, einfach neu erfüllst mit deiner Gegenwart. Herr, zeig uns, was du vorhast. Zeig uns, was du mit uns machen möchtest, mit uns persönlich. Zeig uns, was dein Plan ist, Herr. Herr, und ich möchte beten, dass du jetzt in diesem Moment einfach Bilder schenkst, Worte schenkst, Bibelstellen schenkst für jeden Einzelnen hier, dass Berufung und Begabung klar werden, Herr. Dass das, was du uns gegeben hast, dass wir das ergreifen können und darin leben können. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass du alles für uns gegeben hast, damit wir nicht ein Leben unter unseren Möglichkeiten führen, sondern ein Leben für dich führen, wo wir dich groß machen, wo wir dich herrlich machen, wo wir dich weitergeben. Jesus, wir lieben dich und wir wollen dir immer wieder neu sagen, du hast den ersten Platz in unserem Leben und wir wollen dir diesen Platz immer wieder neu geben, Herr. Herr, wir wollen uns nicht von Angst, Schuldgefühlen oder was auch immer lenken lassen, sondern wir wollen in unserer Freiheit unterwegs sein. Und du hast gesagt, wie der Sohn des Höchsten frei macht, der ist wirklich frei. Und ich möchte beten, Herr, dass wir frei darauf schauen können, was du für uns vorbereitet hast. Jesus, danke, dass du mit uns rechnest. Danke, dass du uns das zutraust, dass wir deinen Auftrag leben dürfen, Herr. Danke für deine Gegenwart. Amen.